Die moderne Freiheit des Gewissens, die moderne Freiheit der Selbstbestimmung ist zutiefst christlich imprägniert. Ich würde schon sagen, Ansatzpunkt, wenn die Freiheit das Einzige ist, was zählt, ist man vielleicht auf einem etwas einseitigen argumentativen Weg.
Was macht Leben aus? Ja. Was ist ein Leben wert? Und ich sage es jetzt, spitze es mal zu, wann ist Leben lebenswert in unserer Kultur, in der wir sind, in unserer Gesellschaft? Und ich spitze es nochmal zu, in unseren Kirchen und Gemeinden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken mit Tobias Feix und Thorsten Dietz. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schreib uns gerne auf www.karte-und-gebiet.de. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Karte und Gebiet Folge 8. Heute nicht mit Marius Müller-Westernhagen, aber mit Thorsten Dietz. Aber mit dem Thema Freiheit, das Einzige, was zählt. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, hallo Tobi.
Schön, dass du da bist und genau, verbindest du irgendwas mit Freiheit, mit Marius Müller-Westernhagen?
So ungefähr in der Abiturzeit war er live in Gelsenkirchen im Parkstadion. Ja, und so mit 18, 19 ist Freiheit, also man singt da aus vollem Herzen mit. Gibt auch so ein beglückend berauschendes Gefühl von Freiheit, Schule vorbei, alles ist möglich, alles geht. Das ist schön, macht ein bisschen Angst, gibt man nicht zu, also singt man umso lauter. Habe ich aber in guter Erinnerung.
Und heute würdest du ein bisschen leiser singen?
Ich würde ein bisschen leiser singen, weil Freiheit stresst ja auch. Ist ja auch eine Zumutung, ehrlich gesagt, über dies entscheiden müssen, verantwortlich sein für was man getan hat. Ist so bittersüß, ne? Super spannend, macht unser Menschsein aus.
Sehr gut. Also, nach Liebe, Sarah Leandra und jetzt Freiheit, Marius Müller-Westernhagen. Wir holen uns ein bisschen zu den großen ethischen Prinzipien. Ein paar Hilfestellungen von bekannten Liedern und kann man sich dann einspielen. Genau, Freiheit als ein Teil unserer drei großen Prinzipien. Letztes Mal Liebe, diesmal Freiheit und in zwei Wochen dann Gerechtigkeit, wo wir sagen, das sind so wirklich biblische Prinzipien, die sich durch alles durchziehen, die unabhängig sind von bestimmten Zeiten und Kulturen. Und die für ethische Entscheidungen maßgeblich und wichtig sind. Und heute beim Thema Freiheit, Autonomie, Selbstentscheidung, da sind wir natürlich so mitten in der Moderne angekommen und müssen natürlich mal gucken, kriegen wir das hin, ein biblisches Verständnis von Freiheit und ein modernes, postmodernes Verständnis von Freiheit, passt das zusammen? Und das sind natürlich die ganz großen Themen heute, vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens und alles, was dazwischen ist und aktuell Transidentität und in den USA stehen die Waffen für Freiheit und da müssen wir natürlich mal gucken, was steht denn für Freiheit, was ist denn für uns persönlich Freiheit und das ist, glaube ich, auch oft eine ganz individuelle Geschichte und trotzdem sind wir dann Teil einer bestimmten Kultur. Ich zum Beispiel würde schon sagen, so sehr ich meine amerikanischen Freundinnen und Freunde schätze und sie so ein Freiheitsgefühl haben mit so einer Cessna unterm Bett, das habe ich nicht, ne? Also das ist, da habe ich ganz andere Vorstellungen von Freiheit. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Was ist denn für dich ganz persönlich so eine Vorstellung von Freiheit?
Ja, wenn man viel drüber nachdenkt, ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber ich finde im Grunde, es ist so eine, also Freiheit ist Möglichkeiten haben. Ne? Du hast Optionen, du hast Möglichkeiten, aber man will auch nicht zu viel Möglichkeiten haben. Eine Welt, in der alles möglich ist, dann nimmt die Angst überhand. Und Freiheit ist ein Frequenzbereich, in dem man die Spielräume hat, die man braucht, um sich entfalten zu können, aber auch die Grenzen, die es benötigt, um sowas wie Geborgenheit und Bindung zu haben. Und das ist nicht leicht zu finden.
Ja, es wird spannend heute. Also, und wir, für Ethik ist natürlich Freiheit auch total wichtig. Ja? Wenn es keine Freiheit gibt, gibt es auch gar keine Ethik. Wenn es nichts zu entscheiden gibt, keine Freiräume gibt, wo man entscheiden kann, dann braucht man keine Ethik. Dann braucht es keine Reflexion über Moral. Dann gibt es kein Gut und Böse, wenn es nur eine Sache gibt. Ne? Dann gibt es entweder Gut oder Böse oder was auch immer. Ja. Aber deshalb ist Freiheit tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns.
Ja. Und es ist ja so witzig auch. Ne? Also die schlichte Frage, haben wir eigentlich einen freien Willen? Das ist ja gar nicht oder oder kaum oder sehr schwer zu beantworten. Es gibt das Thema Willensfreiheit, ob wir wirklich wollen können, was wir wollen. So. Und da sind Millionen von Büchern und Aufsätzen zu geschrieben. Der Witz ist, die Ethik weiß darum, die Ethik sagt, hört uns auf damit, Handlungsfreiheit ist real, entscheiden müssen ist real, Verantwortung tragen müssen ist real, wir bewegen uns in dem Bereich, die letzte Frage, ob das Grund hat oder nicht oder am Ende doch Gott, das Schicksal, die Gene oder die Gesellschaft, alles bestimmen, klammern wir jetzt mal aus, wissen aber alles nicht so leicht.
Ja, und natürlich, wir wissen, dass Freiheit auch immer Grenzen hat, ja, und klar, wir sind total frei, wir hätten anziehen können, was wir wollen und trotzdem, man sieht uns jetzt nicht, aber es ist ziemlich ähnlich, eine Hose, ein T-Shirt, eine Brille, also der Herr Dietz und ich, total unterschiedliche Typen und trotzdem irgendwie ganz gleich angezogen. Warum? Weil auch die Kultur natürlich Freiheit begrenzt und wir nicht im Sari gekommen sind, obwohl es theoretisch möglich ist. Also wir wissen, wir haben Freiheit und trotzdem wissen wir auch, dass jede Freiheit eine gewisse Begrenzung hat, eine kulturelle, soziologische und dann vielleicht auch eine theologische. Und darüber müssen wir heute reden. Bevor wir das tun, wollen wir aber einmal kurz zurückgucken. Die Liebe. Kann denn Liebe Sünde sein? Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Und das hat viele bewegt. Es gab sehr viele Rückmeldungen, die können wir gar nicht alle jetzt irgendwie aufnehmen und bearbeiten. Aber vielen, vielen, vielen Dank für sehr viele gute, konstruktive Rückmeldungen. Und eine war zum Beispiel von Christian, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir ja das Doppelgebot der Liebe ganz stark gemacht haben, aber dass wir gar nichts darüber gesagt haben, über diesen kleinen Satz, der da auch dabei steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, ist nicht das gerade wichtig in unserer heutigen Zeit, dass wir auch eine gesunde Selbstliebe haben? Und Christian, vielen Dank. Ja, super. Würden wir, glaube ich, sagen, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Gott, den Nächsten und uns selbst lieben und das in einer guten Balance auch ist. Und damit ist kein Narzissmus gemeint, sondern ist eben auch eine Anerkennung des, der eigenen Person gemeint. Und wir sind beziehungsorientierte Wesen und das spielt natürlich da eine ganz große Rolle. Vielen Dank. Zweiter nochmal hilfreiche Anmerkung kam von André, der uns auch sehr lobt und uns gerne hört. Das freut uns natürlich. Aber der sagt, Mann, bei diesem ganzen Thema Liebe, es gibt so viele Menschen, und er nennt das in Anführungszeichen, die eine Verwundung mit sich bringen. Ja, und die sagen, Mann, eben Liebe ist was Wunderbares, was Wunderschönes, aber kann auch verletzen. Und da gibt es auch Dinge, die funktionieren und die funktionieren nicht. Und ganze Lebenskonzepte gehen da vielleicht auch manchmal kaputt. Und ist das nicht wichtig, auch darauf hinzuweisen? Und ja, vielen Dank. Also finden wir einen ganz wichtigen Punkt, auch da zu fragen, ja, wie gehen wir damit selbst um, wenn Dinge scheitern, wenn wir an Liebe scheitern? Und wie gehen wir mit Menschen um, die auch vielleicht ja, gehofft haben, dass sie die große Liebe des Lebens gefunden haben, aber das scheitert, die liebe Menschen verlieren und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir sehr gerne mitnehmen. Und der dritte letzte Rückmeldung kam von Judith und da adressiere ich schon mal an dich, gebe ich die Frage gleich mal weiter. Und zwar sagt Judith, ja, vielen Dank, spannender Podcast. Und ihr habt ja gesagt, man darf sich auch eine ethische Frage wünschen. Meine Frage ist, was wäre denn die Aufgabe der Christen in der Pandemie auch gewesen? Gerade aus ethischer Perspektive, wie sieht Nachfolge aus und wo sind die Christen, wenn es Leuten schlecht geht? Und sind die Kirchen und Gemeinden nicht zu still gewesen? Müssten wir als Christinnen und Christen nicht hörbarer, spürbarer, sichtbarer sein, gerade in so Zeiten? Und das ist ja auch eine Frage, wo es ganz viel um Freiheit geht. Das ist vielleicht so ein gutes Scharnier in unser Thema. Was denkst du denn, Thorsten? Waren dir die Christen zu leise in der Pandemie?
Naja, der Witz ist, wie misst man das, nicht? Also da ich mich da in dem Milieu der christlichen Menschen bewege, ich habe sehr viel mitgekriegt. Ich habe noch nie so viel mitgekriegt wie in dieser Zeit, weil ja sehr viele Gemeinden und Menschen auf einmal online gingen, digital da waren. Also ich würde jetzt mal behaupten, rein mengenmäßig war so viel von Christen mitzukriegen wie nie zuvor. Ein anderer Punkt ist, wie viel wurde wahrgenommen und wie viel wurde davon wiedergespiegelt in den Medien mit großer Reichweite. Und da würde ich nun schon sagen, also Kirchen und Gemeinschaften müssten für sich nochmal ein bisschen nacharbeiten, dass sie als nicht allzu relevant gewertet wurden an Sendezeiten, an Berücksichtigung in Gesetzeslage und so. Das muss man auch nochmal sehen. Ich glaube, Corona hat einen Relevanzverlust neu sichtbar gemacht, der christliche Zeugnis und Kirchen in der Öffentlichkeit einfach so betrifft. So. Und dann, man kann tatsächlich hier auch das inhaltliche Scharnier nochmal machen. Es gab ja einen riesen Äußerungswillen von Menschen im Blick auf Freiheitseinschränkungen und Freiheitsverluste durch die Pandemie. Am Anfang standen alle unter Schock und erstmal haben sehr viele gesagt, ja, was willst du da machen? Weltweite Seuche, ich habe da im Kino mal was gesehen, jetzt aber erstmal Kopf einziehen. Aber dann war ja 12, 13, 14 Monate lang ein Dauerthema, gehen die Freiheitseinschränkungen zu weit. Und das fand ich nun interessant. Es waren ja, ich sag mal, Gruppierungen mit starkem konservativen Selbstbewusstsein oder auch Rechtsoffenheit oder wirklich auch sehr rechte Gruppierungen, die sehr stark liberal argumentiert haben. Die gesagt haben, ich lasse mir vom Staat meine Freiheit nicht nehmen, ich lasse hier meine Grundrechte nicht einschränken, ich habe ein Grundrecht auf Religionsfreiheit, unsere Gottesdienste, das ist Tyrannei, das ist Diktatur, das lasse ich mir nicht bieten, das ist hier Überwachungsstaat, das ist Ermächtigungsgesetz, also sehr viele Menschen haben ihre Freiheitsrechte lautstark verteidigt, bei dem man vor ein paar Jahren nicht gesagt hätte, das sind sehr liberale Menschen. So, und zeigt aber auch, wie total wir in einem liberalen Zeitalter leben, dass selbst Menschen, die eigentlich früher mal antiliberal waren, dann ihre Freiheitsrechte sehr stark machen, wenn sie das Gefühl haben, mit Staatspolitik nicht einverstanden zu sein.
Auch ein bisschen witzig, oder?
Ist witzig und ich glaube, das muss man auch mal so sehen. Also Menschen, die früher konservativ, autoritätshörig und stärkend und so orientiert waren, machen das so lange, wie sie das Gefühl haben, der Staat steht für konservative, autoritäre Werte. Und in dem Maße, wie der Staat aber selbst irgendwie als empfunden wird, ist nicht mehr so mein Geschmack oder so. In dem Maße pocht man auf die eigene Liberalität gegenüber einem Staatswesen, dem man nicht mehr vertraut, obwohl man früher sehr staatshörig war. Und diese gewisse Rochade, sag ich mal, dass früher liberale, staatskritische Menschen heute sehr stark mit Verantwortung auch übernehmen für staatliche Entscheidungsprozesse und Menschen, die früher sehr staatstreu und obrigkeitstreu waren, heute im Grunde die Kritik an der Politik für sich entdecken, das ist einfach interessant, das ist auch echt ein bisschen witzig und zeigt aber Freiheit. Jedem leuchtet in einer bestimmten Situation die eigene Freiheit sehr ein. Es ist ein Schlüsselthema unserer Zeit. Wir leben in einem liberalen Zeitalter.
Ja, ich würde noch mal einen anderen Aspekt stark machen. Also, weil die Frage von Judith, die habe ich mir auch gestellt und die hat mich echt bewegt und wo sie das nochmal geschrieben hat, habe ich gemerkt, ah, das triggert so ein bisschen was. Und zwar gar nicht auf dieser staatlichen Ebene, sondern jetzt mal ganz persönlich auf dieser, sag ich mal, biblisch-prophetischen Ebene. Also, für welche der schwachen oder schwächeren, vulnerablen Gruppen hätten wir uns als Christinnen und Christen, als Kirchen und Gemeinden stärker einsetzen müssen? Das ist für mich schon eine Frage, so nach anderthalb Jahren, eine Pandemie, jetzt öffnet gerade alles und wir freuen uns, bevor dann die vierte Welle der Delta-Viren kommt. Aber was können wir wirklich daraus lernen, wenn es eine vierte Welle geben würde oder was auch immer? Und da würde ich schon sagen, ich würde schon von mir und von anderen, glaube ich, noch mehr erwarten, nicht nur in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sein, also und kreativ und kirchlich, ganz viele Gottesdienste gestreamt wurden, das finde ich großartig, was da lief, aber mehr Einsatz in Altenheimen, auch Kinder und Jugendliche, die haben wenig Lobby gehabt, ja. Und das da, glaube ich, wäre oder aus meiner Sicht schon mehr möglich und das beschäftigt mich schon. Also auch ganz selbstkritisch, ja.
Ich finde das total schwer einzuschätzen. Es gab ja letzten Frühsommer im Grunde den Konsens, also das mit den Altenheimen, die Sterbewellen haben uns wahnsinnig schockiert. Wir haben radikale Maßnahmen ergriffen und im Rückblick müsste man sagen, aber viele Sterbende allein zu lassen, dass da auch kein Seelsorger reinging. Also irgendwo haben wir da sicher versagt auf verschiedenen Ebenen, aber es ging auch sehr schnell. Ne? Und das ist aber auch, glaube ich, Konsens. Das führt so.
Ja, jeder genau, aber ich glaube, dass, aber die Frage ist ja, was lernen wir draus? Ne?
Was lernen
und
wir draus,
ja. Was nehmen wir mit? Und da würde ich auch nochmal sagen, diese ganze Frage nach Seelsorge im besten Sinne, da müssen wir vielleicht auch nochmal nacharbeiten, ja, und sagen, wo sind wir da bereit? Für was stehen die Kirchen auch in der Öffentlichkeit in der Zukunft? Ja. Es ist vielleicht manchmal gar nicht so clever zu jeder politischen Meinung als Kirche was zu sagen, sondern vielleicht ist das etwas, was zukunftsfähig und wichtig ist, systemrelevant ist. Die Kirche als Seelsorgerin, vielleicht ist das etwas, was in der Öffentlichkeit an Profil gestärkt werden müsste.
Auf jeden Fall. Ja, und in der Tat dann auch für wen? Kirche gehörte ja zu den Privilegierten, muss man auch mal nüchtern sagen. Religionsfreiheit und Grundrecht zur Demonstration hat ja Sonderbehandlung bekommen. Ne? Also auch in Zeiten, wo nichts erlaubt war, durften in vielen Ländern Gottesdienste stattfinden und Demonstrationen stattfinden. Mhm. Man muss auch sehen, also wer wirklich ganz nach hinten geschoben wurde, waren Bildung und Kunst, also gerade Studierende, Universitäten oder ganze Kunstszene, viel zu weit nach hinten geschoben, wenn man auch sieht, wie viele Betriebe einfach so weitergemacht hätten. Und das sagt leider was über die Wertehierarchie einer Gesellschaft, aus meiner Sicht auch kritisch zu bewertendes. Ich glaube, als Kirche ist es echt schwer, man verlangt ja manchmal von Kirche, seid Anwalt für die Schwachen und Stummen. Man bräuchte natürlich auch dafür schon allein die Lautsprecher, die auch übertragen werden. Das ist ja alles nicht so einfach so. Ich glaube, Kirche hätte die Freiräume, die da waren, ist jetzt meine Meinung, weniger lautstark für das Festhalten an den eigenen Veranstaltungen verwenden sollen, sondern tatsächlich auch mal sagen, Grundschüler, Studierende, Künstlerinnen, die haben das nicht so als Grundrecht wie Religionsfreiheit, aber es ist total wesentlich. Aber es wird uns begleiten, jahrelang darüber zu reden.
Absolut. Nämlich. Genau, also Judith, du siehst, du hast was getriggert bei uns. Vielen, vielen Dank. Wir denken weiter drüber nach, nehmen das mit und danken dir ganz herzlich. Danke an alle Rückmeldungen und sorry, dass wir nicht alles in die Sendungen reinpacken können, aber das mal so ein kleiner Rückblick auf das Thema Liebe. Heute das Thema Freiheit und dann in 2 Wochen Gerechtigkeit. Das ist unsere Trias an grundsätzlichen biblischen Prinzipien, die wir für relevant halten für alle ethischen Entscheidungen, wo wir sagen, die hängen auch miteinander zusammen und das wollen wir auch heute denken. Freiheit mit 2 Flügeln sozusagen, einmal der Flügel der Liebe und einmal der Flügel der Gerechtigkeit. Aber heute soll eben dieser Begriff im Zentrum stehen. Und wir haben überlegt, wie gehen wir hier vor und wir haben überlegt, dass wir anfangen mit einem konkreten Beispiel. Und ich glaube, an fast nichts wird Freiheit so deutlich wie am Tod, am Ende des Lebens und die Frage selbstbestimmtes Sterben. Welche Freiheit haben wir? Da gab es letztes Jahr ein neues Gesetz dazu in Deutschland und es wird gerade aktuell in fast allen Milieuschichten diskutiert, in der Kirche diskutiert und auch wir haben schon diskutiert darüber. Wo endet da Freiheit? Wo braucht es Nächstenliebe? Was ist gerecht? Und wie ist das am Ende des Lebens? Wie viel Freiheit hat ein Mensch, das eigene Ende zu bestimmen? Und als guter Theologe fange ich mit einem Bibelvers an aus Prediger 9. Die Lebenden wissen, dass sie sterben müssen, die Toten aber wissen gar nichts. Damit geht's los. Wir wissen, dass wir sterben müssen. Ja, also was eine Predigerweisheit, das stimmt wirklich. Aber wann und wie, das wird heute diskutiert. Und ich möchte mit einem kleinen einer kleinen biografischen Anekdote anfangen und dann beginnen wir mal so ein bisschen das Thema selbstbestimmtes Sterben, Sterbehilfe systematisch anzugehen und daraus dann vielleicht auch verschiedene Aspekte von Freiheit gemeinsam zu diskutieren. Ich werde nämlich nie vergessen, wie mein erstes Mal sozusagen, wo ich mit diesem Thema überhaupt in Berührung kam. Da war ich schon relativ alt. Ich habe nämlich Zivildienst gemacht und ich war in der Diakonie, habe Menschen mit Behinderung und ältere Leute gepflegt. Das heißt, vor allen Dingen gewaschen und gewickelt und gespeist und so weiter. Und da hatte ich auch so einen Stammkunden, da war ich jeden Tag. Und einer dieser sozusagen Stammkunden war ein älterer Mann, der lag im Sterben und der ist zum Sterben nach Hause gekommen und hat dann noch insgesamt 8,5 Jahre gelebt. Und in diesen 8,5 Jahren habe ich ihn 24 Monate, also damals noch lange Zeit, jeden Tag, also jeden Wochentag, manchmal auch am Wochenende, wenn ich Dienst hatte, gewaschen und gespeist. Und dieser Mann hat eine komplette spastische Lähmung gehabt. Das heißt, er war in ständigen Krämpfen. Er konnte nichts mehr in die Hand nehmen, er konnte nicht stehen, er konnte nicht sitzen, er konnte nur liegen und war hart wie ein Brett. Konnte auch, weil der Kehlkopf unter Lähmungen war, kaum reden, nur röcheln und hat tierische Schmerzen gehabt, war mit Morphium eingestellt. Aber das war damals, glaube ich, noch nicht so weit, hat man trotzdem Schmerzen gehabt. Und am Anfang, die ersten Male, wo ich da war, war ich total geschockt. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil dieser Mann praktisch nur wimmernd im Bett lag, ja, 24 Stunden, ja. Und ich kam dann und habe ihn morgens frisch gemacht und gewaschen und da den irgendwie umzuziehen, war total kompliziert, weil man konnte nicht mal einen Arm beugen oder sowas, weil alles so verkrampft war. Und genau, und dann waren manchmal noch andere Leute dabei und die Tochter, die ihn aufopferungsvoll gepflegt hat. Und wenn die dann nicht da war, dann gab es dann einmal eine Situation, die hat sich dann häufiger wiederholt, dass er mit seiner verkrampften Hand auf ein Regal gezeigt hat und ich am Anfang gar nicht gewusst hat, was er will und dann immer so dahin gezeigt hat und dann irgendwann habe ich kapiert, da stehen die Medikamente und ich soll ihm die Medikamente geben und ihn erlösen. Ja, und ich war da 19 Jahre völlig überfordert und das war zum ersten Mal, wo ich das so existenziell in mir gespürt habe, weil alles in mir gesagt hat, ey, erlöse diesen Mann. Wenn ich an deiner Stelle wäre, ich wollte auch sterben. Ja, wie lange geht das noch? Wie viele Jahre muss der noch leiden? Aber ich natürlich da und dachte, ich kann ihm das nicht geben, um alles in der Welt. Ja, das war schon etwas, was mich über Wochen und Monate beschäftigt hat, weil ich natürlich auch wieder jeden Tag dahin kam und immer damit konfrontiert wurde und wo ich gemerkt habe, das ist irgendwie keine einfache Entscheidung. Und man kann jetzt was dafür finden und was dagegen finden und das ist ja genau das, was es ausmacht, so eine Dilemmata-Situation, in der wir sind und genau so ist die Diskussion gerade, ja, auch heute noch, viele Jahrzehnte später, wo wir merken, das ist keine einfache Entscheidung und auf der einen Seite müssen wir das abstrahieren und sozusagen am grünen Tisch darüber nachdenken und an einem Podcast Argumente dafür und dagegen finden und auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn du selbst in der Situation bist, ja, mit deinen Eltern oder mit Freundinnen oder Freunden oder Bekannten, es ist brutal, wenn du mitlebst, wie Menschen auch leiden können. Also das so ein bisschen als Einstieg und vielleicht müssen wir am Anfang so ein bisschen die Begrifflichkeiten mal schärfen. Was wäre das denn gewesen, wenn ich ihm das Medikament gegeben hätte? Was gibt es heute? Und vielleicht kannst du, Thorsten, da mal kurz eine kleine Begriffsdefinition machen. Was ist passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe und so weiter?
Also da haben die Menschen noch Verschiedenes im Kopf, das ist auch okay. Man hat früher immer so gesagt, ja, Sterbehilfe ist der Oberbegriff. Und da gibt es eben indirekte Sterbehilfe, so dass du, was weiß ich, Medikamente hochdosierst, die verkürzen das Leben, aber du tötest ihn nicht damit direkt mit. Passive Sterbehilfe, sagt man, ist, wenn man lebenserhaltende Maßnahmen einstellt. Also im Fall künstlicher Ernährung oder künstlicher Beatmung, wenn jemand eine Patientenverfügung erstellt hat, wo er sagt, wenn er im Grunde von sich aus sterben würde, möchte er es auch dürfen. Er möchte nicht künstlich am Leben erhalten werden. Das wäre passive Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe nannte man eben, naja, das wäre ein Fall gewesen, hättest du dem zugestimmt. Und man ist davon aber ein bisschen weggekommen, weil man sagt, das sind völlig verschiedene Sachen eigentlich. Das ist nicht alles Sterbehilfe. Heute unterscheidet man so, man sagt, also ein Vorschlag vom Deutschen Ethikrat ist, man sollte sagen, Sterbebegleitung ist das eine, also nur Pflege, seelisch-geistige Begleitung von Menschen, die ihnen beistehen, plus Therapie am Lebensende, ganz, ganz wichtig, so, das ist wertvoll, so gut es geht, Schmerzen nehmen, Leid mindern. Davon würde man unterscheiden, sterben lassen statt passive Sterbehilfe. Hier geht es tatsächlich darum, einen natürlichen Sterbeprozess nicht endlos in die Länge ziehen, nur weil man es kann. Und davon hat man dann zwei Dinge unterschieden. Das eine wäre der assistierte Suizid, also die Unterstützung dabei, dass Menschen sich selbst im Grunde dann zuletzt einen Gifttrunk oder eine Spritze geben, aber man unterstützt sie dabei. Und dein Fall wäre jetzt gewesen, Tötung auf Verlangen. Wenn er es nicht mehr geschafft hätte, Tabletten an den Mund zu führen, dann wäre Tötung auf Verlangen gemeint, also das, was man vorher aktive Sterbehilfe genannt hatte.
Genau, und das ist strafbar. Und da müssen wir jetzt auch noch einmal kurz differenzieren, weil es gab letztes Jahr ein neues Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und da ist der sogenannte Paragraph 217 gefallen. Und genau, willst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, darum reden jetzt so viele gerade darüber, nicht? Also das ist ja eine lange Geschichte und jetzt doch noch mal eine Minute vorweg, dass wir darüber so viel reden, ist ja auch etwas typisch neuzeitliches, modernes. Es war ja ewig und Jahrhunderte und Jahrtausende lang im christlichen Abendland klar, so man spricht von Selbstmord, so du sollst nicht töten, auf keinen Fall hat ein Mensch zu bestimmen über die Stunde des Todes. Spätestens seit Augustinus war klar, Selbsttötung ist eine Form des Mords und jede Unterstützung daran ist böse. So, und dann gab es eine lange Geschichte ab dem 18. Jahrhundert, gibt es die Ersten, die sagen, das leuchtet überhaupt nicht ein, wenn Menschen sich nur noch quälen. Es kann doch nicht der Wille Gottes sein, dass Menschen hier schon auf Erden durch die Hölle gehen. Da muss man doch helfen können. Und im 20. Jahrhundert, spätestens kann man sagen, ist es in der Bevölkerung die Mehrheitsüberzeugung geworden, dass sinnloses, quälerisches Ende am Lebensende ja unmenschlich ist. Und im Grunde, dass man es wirklich akzeptiert, sollte, dass Menschen ihrem Leben einem Ende setzen wollen, dass man sie dabei unterstützt oder dass man ihnen das auch abnimmt. Das ist ganz sicher neu. Und in dem Sinne hat die Rechtsprechung sich zunehmend liberalisiert. So, und ein Punkt war nun, dass der Bundestag vor einigen Jahren im Grunde vieles nochmal liberalisiert hat, aber eine Grenze hat der Bundestag festgehalten. In diesem Paragraph 217, nämlich dies, ich zitiere mal, wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das ist erstaunlich. Deutschland ist in so Fragen ein sehr konservatives Land. Ne? Man muss sehen, Niederlande, Belgien, Schweiz, teilweise
Kanada,
seit Jahrzehnten.
Neuseeland.
Ja, seit Jahrzehnten ist es da üblich, dass die Ärzteschaft, dass gewerbliche Anbieter das wirklich anbieten können für Geld, ohne Geld, Unterstützung, Krankenkasse bezahlt. So, und das war vor einigen Jahren. Und letztes Jahr hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassiert. Das heißt, ich zitiere auch mal, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. So, und dazu gehört auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, sobald sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Und damit ist der Auftrag verbunden an den Gesetzgeber. Das Gesetz ist außer Kraft. Der Gesetzgeber muss das neu ordnen. Wie er es ordnen wird, werden wir in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sicher ausführlich diskutieren.
Ja, das läuft jetzt gerade,
die Diskussion. Das läuft, genau. Also wird es Beratungspflicht geben, wird es Indikation geben, wird es überhaupt keine Vor- und Nebenbedingungen mehr geben. Das wird intensiv diskutiert und das hat im Grunde jetzt auch begonnen, sofort mit dem Urteil im letzten Jahr.
Und was jetzt auch neu ist, traditionell war es so, dass die Kirchen auch auf dieser konservativen Seite waren und gesagt haben, ja, das ist ja völlig klar, du sollst dich töten, du sollst das nicht unterstützen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es zumindest in der evangelischen Kirche eine große Debatte darüber. Und da geht es darum, findet man sozusagen diese neue Gesetzgebung gut oder ist man dagegen und sagt, nee, dieses Geschäftsmäßige, da sollte sich Kirche nicht irgendwie die Finger schmutzig machen und sich nicht beteiligen dran. Aber ein Teil der Kirche sagt jetzt, hat jetzt sozusagen in einem großen Aufschlag in der FAZ die Diskussion eröffnet und jetzt ist sie voll im Gange, oder?
Genau, und da muss man sehen, also beide großen Kirchen, evangelisch-katholisch, haben seit jahrzehntelang hier sehr konservativ immer gesagt, aktive Sterbehilfe geht überhaupt gar nicht. Ja. Tötung auf Verlangen geht gar nicht. Ja, und wenn man assistierten Suizid zustimmen würde, wo ist denn der Unterschied noch? Also wenn wir deinen Fall nehmen, nicht, ob der es mit letzter Kraft schafft, Tabletten selbst zu schlucken oder ob du es machst, da sieht dann wirklich keiner mehr den Unterschied. Also war die katholische und evangelische Position, nein zu Tötung auf Verlangen, nein zu assistiertem Suizid. Und es war immer das Argument, wenn die Kirchen nicht mehr mit einer Stimme sprechen in der Öffentlichkeit, werden wir völlig unsichtbar. Mhm. Wenn die Kirchen so plural und divers sind wie die Gesamtgesellschaft, ist die Meinung der Kirche völlig egal. Dann hat jeder Christenmensch halt seine eigene Meinung. Aber in der Tat, einige evangelische Theologen und jetzt nicht so Leichtgewichte, sondern Schwergewichte, du hast sie genannt. Isolde Kahle, Lilie von der Diakonie, Rainer Anselm.
Präsident der Diakonie,
genau, ja. Rainer Anselm, Vorsitzender der Kammer für soziale Verantwortung, glaube ich. Ja, also jetzt drei München. Gewichtige Namen, haben ausdrücklich gesagt, sie stimmen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu. Und sie glauben, dass die moderne Freiheit mit der evangelischen Freiheit, der christlich verstandenen Freiheit, kompatibel, wenn nicht identisch ist. Und sie stimmen grundsätzlich auch zu, dass sich die Gestaltung des eigenen Lebens auch auf das Lebensende bezieht. Und sie haben angeregt, dieses Urteil des Verfassungsgerichtes nicht nur auf politischer Seite, sondern auch auf kirchlicher Seite positiv aufzugreifen und auch zu überlegen in kirchlichen Einrichtungen, ob und wie man sich eventuell auch sogar an entsprechenden Angeboten beteiligen könnte. Jedenfalls kein Widerstand oder grundsätzlichen Widerspruch mehr gegen assistierten Suizid.
Und bevor wir jetzt da ein bisschen inhaltlich einsteigen und Pro und Contra mal aufzählen und natürlich dann die Frage nach der Freiheit stellen, nochmal vielleicht, dass es auch deutlich wird, es gibt eine starke evangelische Gegnerschaft, die jetzt dann auch nicht erfreut war, dass das sozusagen öffentlich diskutiert wurde. Das ist der amtierende Ratsvorsitzende Bedford Strom, das ist Dabrock, der im Ethikrat, im Deutschen Ethikrat, der Vorsitzende war über viele Jahre und so ein bisschen das intellektuelle Gewissen der evangelischen Kirche, Wolfgang Huber. Die drei haben sich in vielen Stellungnahmen jetzt oft zusammengetan und haben sozusagen so ein bisschen gegen diese Initiative argumentiert und haben gesagt, nein, es ist eben mit dieser evangelischen Freiheit nicht zu rechtfertigen. Ja? Und da haben wir so ein bisschen das Bild, aber das können wir jetzt auch wieder verlassen. Aber jetzt wollen wir ein bisschen mehr auf diese inhaltliche Diskussion eingehen.
Man kann auch kurz sagen, nicht, der Rat der EKD hatte ja beim Urteil des Bundesverfassungsgerichts also ausdrücklich gesagt, wir bedauern das. Und der Rat hat dieses Bedauern auch nochmal erneuert, jetzt angesichts des Vorschlags der drei Theologen. Und es ist aber auch deutlich geworden, nicht? Also es gibt gewichtige Vertreter evangelischer Kirche und Theologie, die an einer irgendwo auch geöffneten traditionellen Haltung festhalten. Es gibt aber auf der Ebene Diakonie, Kirche, wissenschaftliche Theologie Menschen, die im Grunde sagen, wahrscheinlich ist in der katholischen Kirche das Bild auch inzwischen viel bunter und wir wollen nicht mehr der Block sein, der geschlossen dagegen steht. Wir müssen assistierten Suizid offen diskutieren und als Möglichkeit auf keinen Fall verurteilen und eben schauen, wie wir das begleiten, vielleicht sogar betreiben können.
Und nur so an der Seite kurz, ich glaube, das ist auch so was Typisches, was wir ganz oft erleben, ja, also in den verschiedenen Kirchen und Freikirchen, dass eine Meinung, die vielleicht über Jahre, Jahrzehnte da war und die vielleicht auch von der Leitung kam, dass die nicht mehr einfach so akzeptiert wird, sondern dass es eine Pluralisierung gibt. Und das ist ja auch etwas, sag ich mal, ganz Positives von Freiheit, dass alle sich ihre Meinung getrauen zu sagen. Das ist manchmal auch anstrengend, ja. Und es gibt ja gerade so eine Kampagne einer großen Tageszeitung. Ich darf mal das sagen, was ich eigentlich nicht mehr sagen darf. Ich glaube, wir leben wirklich in einer großen Freiheit und viele Leute sagen viel mehr, als man manchmal hören möchte. Aber das ist, glaube ich, so etwas Typisches, ja. Also diese Pluralisierung von Meinungen und auch die Diskussion darüber, das Abwägen der verschiedenen Argumente. Und das ist ja eigentlich auch etwas Gutes für Ethik, dass man nicht einfach nur eine Meinung übernimmt, sondern dass man sich auch eine Meinung zu eigen macht. Ja, also für unseren Ansatz, eine Ethik zum Selberdenken, ist das eigentlich etwas Schönes, wo man von lernen kann.
Ja, ist das Ende der Blockbildung, nicht? Und es fällt jetzt auf, wie stark das noch vor 20, 30 Jahren war. Mm. Da war der große Block, die Kirchen sind für das Leben und so. Und Ich sehe manches mit mulmigem Gefühl, wie sich Dinge verschieben und entwickeln, würde dir aber trotzdem recht geben. Ja, wir sind jenseits der Blockbildung. Wir haben heute auch mehr Mut als früher, eigene Meinung zu vertreten. Darum finde ich andere Aktionen so ein bisschen komisch. Nein, aber es ist gut und das steigert natürlich den Ethikbedarf, denn man will sich jetzt nicht gegenseitig anschreien. Man muss schauen, wie kann man es begründen? Wie kann man dafür Argumente finden? Wie kann man verhindern, dass jetzt hier einfach das Recht des Stärkeren dich durchsetzt? Wie kann man die Stärke des Rechts zur Geltung bringen durch Argumente, durch theologische, durch juristische, durch politische Argumente? Insofern ist es eine Chance auch für Debattenkultur, auch Meinungsbildung auf breiter Front zu ermöglichen.
Ja, wenn wir jetzt mal die Pro-Fraktion nehmen und sagen, was gibt es denn für Argumente für eine Stärkung der Freiheit am Lebensende? Und die Fraktion nehmen und sagen, was spricht denn für mehr selbstbestimmtes Sterben und auch für eine Unterstützung dafür? Ne? Wo sollen die Leute hin? Kann nicht jeder die Schweiz reisen und so weiter? Sondern wir brauchen auch dafür eine Lösung hier, die muss jetzt entwickelt werden. Was sind denn Argumente dafür?
Ja, und da ist das Interessante nun die Verschiebung in der Argumentation. Also wer das verfolgt seit 20, 25 Jahren, vor 25 Jahren war ganz klar, manche Menschen erleiden schreckliche Qualen am Lebensende. Sie wissen, sie haben ein paar Monate zu leben, einige Wochen und sie können sich vorhersagen lassen, sie werden unter schweren Schmerzen sterben, unter wiederholten Erstickungsanfällen. Sie werden immer wieder ersticken. Sie werden im Grunde etwas erfahren, was wir als Waterboarding zutiefst scheuen. Mhm. Aber es wird bei ihnen so sein und irgendwann wird man sie nicht wiederholen und dann sind sie tot. So, und mit solchen Geschichten konnte man vor 20, 30 Jahren schon eine gesellschaftliche Mehrheit gewinnen, die gesagt hat, das will ich auf keinen Fall. Und wer so etwas mitbekommen hat, und ich glaube, viele Menschen haben das mitbekommen, dass manche Menschen wirklich durch die Hölle gehen, da ist eine große Bereitschaft gewachsen zu sagen, also nein, da muss man eine Grenze ziehen können. Mhm. So, und das war aber eine Argumentation durch Leid, durch Mitgefühl, durch schreckliche Qualen, die man aus Barmherzigkeit abkürzen muss.
Mhm. Vielleicht kann man da mal kurz sagen, interessant war die Argumentation, sozusagen Sterbehilfe aus christlicher Nächstenliebe.
Ja,
ja, also dass man sozusagen Liebe und Freiheit zusammengenommen hat und gesagt haben, nein, weil wir unseren Nächsten lieben, weil wir die Qual nicht mehr verantworten können und nicht mehr aushalten können, wollen wir dafür stimmen und sozusagen erlösend hier eingreifen.
Ja.
Also das ist ganz interessant, dass sozusagen ausgerechnet das christliche Argument hier ins Feld geworfen wurde. Ne?
Genau. Und ich bin ja auch schon seit über 20 Jahren da im Spiel und habe mir damals letztlich folgendes Urteil gebildet. Mir hat es damals eingeleuchtet, Johannes Rau, Bundespräsident, und große, so hat mich gesagt, wenn wir das in Rechtsgestalt gießen, dass es jederzeit eine Option ist, nicht zu sagen, ich möchte jetzt mein Recht auf Sterbehilfe, dann sagt er, naja, dann ist aber auch das natürliche Sterben kein Schicksal mehr, dann ist es eine Option. Also dann muss man im Grunde begründen können, warum man das nicht nutzt. So, und das war für mich immer ein wichtiger Punkt, so aus der Signalwirkung heraus, wenn Sterben oder also Sterben oder Selbsttötung, wenn das zwei gleichberechtigte Optionen sind, dann wird das natürliche Sterben im Grunde begründungspflichtig und das übt Druck aus, letztlich am Lebensende, wo man vielleicht auch Zeit braucht, nochmal abzuschließen mit mancher Verletzung, Frieden schließen, versöhnen. Und das habe ich verstanden und war darum kritisch, hab aber immer so das Gefühl gehabt, es gibt so extreme Grenzfälle und man hört es ja, man hört es aus vielen dörflichen Gemeinschaften, wo Menschen wirklich am Rande der Verzweiflung und darüber hinaus sind und dann kommt ein Arzt, dem die Menschen vertrauen und am nächsten Morgen ist der Betreffende tot und keiner fragt was und keiner sagt was und es ist gut. So, und man weiß, dass es das irgendwo gibt und man macht aber kein Gesetz daraus, man macht keine Regel daraus. So, und da hatte ich das Gefühl, ja, ich kann es verstehen, stehen, ist aber echt eine schwere Frage. So, und die aktuelle Diskussion ist jetzt aber zwei Schritte weiter oder einen Schritt, wesentlichen Schritt weiter. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert ja überhaupt nicht mehr mit schwerem Qual, mit schwerem Schmerzen, mit aussichtslosem Leid, sondern sagt ganz klar, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist Ausdruck persönlicher Autonomie. Völlig unabhängig davon, wie es mir geht, völlig unabhängig von Krankheit, von Alter. Ausdrücklich heißt es ab 18 jederzeit unabhängig von irgendwelchen Indikationen. Das heißt, naja, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das ist hier schon der Punkt. Es gab so das alte Wort, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ein bisschen funktioniert das ganze antike Denken so. Die persönliche Freiheit nimmt Maß an den Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten der Welt und Gottes. In der Moderne wird daraus, die Freiheit wird euch wahr machen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und so krass, wie das Bundesverfassungsgericht das ausführt, formuliert hat, ist es schon auch ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte.
Absolut.
Es ist aber natürlich ein westlicher Trend, dem man damit folgt, das ist schon klar.
Und wenn wir jetzt nochmal da weitergehen und weitere Pro-Argumente, also man hat, also ich habe mich zum Anfang wirklich gewundert, dass der Präsident der Diakonie, ja, Ulrich Lilje, sozusagen der Befürworter war und weil das hat am Anfang für mich gar nicht gepasst, ja. Also der natürlich dafür verantwortlich ist, einer der größten Arbeitgeber Deutschlands, ja, in der Pflege und Menschen gesund zu machen, dass der sich jetzt für dieses selbstbestimmte Sterben einsetzt, auch sehr stark und sehr vehement, ja. Und ich habe dann einiges gelesen, ein paar Interviews mit ihm gehört und so ein bisschen verstehen kann ich es dann schon, weil er sagt, naja, wir sind schon die Profis, die sagen, wir begleiten Menschen in ihrer Krankheit. Wir sind die, die professionell aufgestellt sind, die Ärztinnen und Ärzte haben, die Leute begleiten in Palliativmedizin, in Hospizarbeit und so weiter. Und wir wollen jetzt Leute, die dann diesen allerletzten Schritt gehen wollen und das selbstverantwortet tun, die wollen wir nicht alleine lassen. Die müssen wir alleine lassen, ja, und das können wir nicht. Und da wollen wir in unserer ganzen ethischen Verantwortung und in unseren professionellen Settings der Diakonie, ja, und mit all der Verantwortung für das Leben, wollen wir aber diesen letzten Schritt sozusagen auch mitgehen. Ja. Und das fand ich auch schon mal eine interessante Argumentation. Wie würdest du da das einschätzen?
Ja, das finde ich auch das stärkste Argument. Also man kann das abstrakt erstmal verhandeln und dann, was weiß ich, stellen wir uns vor, jemand überlegt sich das abstrakt und kommt zu einer konservativen Meinung. Mhm. So, und dann würde ich dem jetzt sagen, sieh mal, du hast eine konservative Meinung dir gebildet, dass du es falsch findest. Und jetzt sage ich dir was, nach dieser Meinung wird dich keiner mehr fragen. Mhm. Wenn du kirchliches Haus oder kirchliche Einrichtung bist und eine konservative Meinung, dass Sterbehilfe gegen den Willen Gottes ist, vor dich herträgst, so als dein Bekenntnis, niemand, der diese Frage für sich persönlich entdeckt, wird dich als Gesprächspartner suchen. Mhm. Und das sollte dir auch zu denken geben mit deinem Versuch, das Leben zu schützen. Wie willst du Leben schützen, wenn alle Menschen, die auf der Kippe stehen oder die nicht mehr leben wollen oder nicht mehr können oder die verzweifelt sind, kann es dein Wille sein, dass die Verzweifelten nicht mehr zu dir kommen, weil sie dich im Grunde abgeschrieben haben, weil sie dich als Dogmatiker empfinden, der sowieso Nein sagt? So, und da sagen manche, im Grunde müssen wir offen sein dafür, auch die letzte Meile mitzugehen, um Menschen auf der Kippe vielleicht auch beistehen zu können, dass es nicht nötig wird, Hilfe zum Leben nun doch zu geben oder so. Das finde ich das stärkste Argument, das ist mir mehrfach begegnet. Und ja, da würde ich sagen, das ist ein wirklich sehr starkes Argument. Und gerade Diakonie muss sich das natürlich fragen. Sie steht auch, jetzt klingt es blöd, sie steht in Konkurrenz zu anderen Anbietern. So, aber man will nicht die Konkurrenz um Menschlichkeit verlieren, dass das so der Ruf ist, in kirchlichen Häusern hast du keine Wahl. Dann gehe ich lieber woanders hin, wo ich die Wahl habe. Und das sollte nicht die Botschaft von Christen sein, komm zu uns, da hast du keine Wahl mehr. Das kann es irgendwo nicht sein. Oder eben, ja, wenn du dich doch dafür entscheidest, dann raus. Dann hast du hier kein Bett mehr, dann hast du hier keine Pflege mehr, dann geh doch in die Schweiz oder so. Ne? Und das, ja, das ist schon die ganze Härte dieser Frage dann.
Und um da wirklich gut zu argumentieren, noch ein weiteres Argument, das ich auch interessant fand, ist, dass gesagt wurde, naja, die Würde des Menschen, die umfasst auch die Selbstbestimmtheit. Ja, also wenn ich die Würde des Menschen wahrnehme, ernst nehme, dann gehört da auch eben diese Freiheit dazu, des Einzelnen. Dann gehört auch dazu, dass Menschen Entscheidungen fällen, die ich vielleicht nicht gut finde, aber die ich respektiere. Ja. Also das ist auch ein weiteres Argument, das da, finde ich, zu Recht diskutiert wird, oder?
Ja. Ja, und man könnte jetzt auch sagen, sind wir nicht auf der schiefen Ebene, nicht? Also es ist ja quer durch Kirchen, Gemeinden, freikirchlich, landeskirchlich, Diakonie im Grunde klar, dass wir mit der früheren passiven Sterbehilfe, also mit dem Sterben lassen, unseren Frieden haben, da wir wissen, wir können Menschen künstlich am Leben erhalten über Sinn und Verstand hinaus. Und da sind ja konservativste und frömmste Menschen manchmal an dem Punkt zu sagen, unter den und den Umständen möchte ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Oder es ist ja auch Standard, wenn Leute beharrlich und konsequent Nahrungsaufnahme verweigern. Dann kommen die nicht mehr zwangsmäßig an dem Schlauch. So. Aber wenn das so ist, wo genau ist die Grenze? Ne? Ja. Wir lassen Menschen sterben, die einfach sagen, die für sich im Grunde abschließen. So, und da sehen wir auch, die wollen nicht mehr leben und wir lassen sie. Und warum ist es bei manchen, die in der Situation nicht mehr sind, das so noch verfügen zu können, so, die aber sterben wollen und dafür Hilfe brauchen? Wo genau ist der Punkt? Es ist schwer. So, ich würde sagen, der Punkt ist da. Es gibt einen Unterschied zwischen sterben lassen und töten. Ich finde den auch wichtig, aber ich höre schon die Kraft auch der Gegenargumente, dass der Unterschied relativer ist, als man manchmal denkt.
Jetzt lassen wir mal so ein bisschen diese Schnittstelle und Graustelle noch mal weg und gehen mal auf das Kontra. Also, wir haben jetzt uns stark gemacht für das Pro, ja, dieses neuen Gesetzes, und gehen jetzt mal, was sind denn Argumente dagegen? Und natürlich erstmal auch aus theologischer Sicht, das Erste, was dagegen spricht, ist, wir sind nicht der Herr über Leben und Tod. Ja, und die Bibel spricht da doch eine eindeutige Sprache, du sollst nicht töten, und zwar gar nicht. Ja, also weder auf Verlangen noch mit irgendwelcher Beabsichtigung, weder für oder gegen den Willen von Menschen. Und überschreiten wir hier nicht einfach eine Linie, eine rote Linie, und wo wir klar sagen müssen, nein, also diese Linie zu überschreiten, das geht einfach nicht. Das können wir biblisch-theologisch auch nicht mehr verkraften und verantworten.
Ja, und das ist ein klassisches Argument und man sollte jede Nazi-Keule da wirklich im tiefsten Keller auch liegen lassen von Tötung unwerten Lebens. So, das hat auch ansonsten einfach in der Kulturgeschichte eine lange, lange, lange Tradition und Geschichte und es macht was mit Menschen. Man sollte sich töten niemals als irgendeine Dienstleistung oder sonst was vorstellen. Es ist ein uraltes Tabu und diese schiefe Ebene ist schon real. Ne? Es macht was mit Menschen, wenn sie dieses Herren über Leben und Todsein so oder so ausüben müssen. Das ist belastend und verantwortlich genug und es fehlt ja nicht an Fällen auch in der modernen Geschichte, dass Menschen bei Pflegebedürftigen, bei Behinderten oder sonst wie irgendwann in die Vorstellungen hinein geraten, wäre es nicht eine Erlösung für den und den, für die und die zu sterben und wenn ich dabei helfe und dann verselbstständigt sich das immer mehr und dann ist keine Grenze mehr da und das ist, glaube ich, schon ein Tabu, was wir brauchen, dieses Tötungsverbot ganz generell und da das ganze Vorfeld immer weiter abzuräumen, sollte man sich tausendmal überlegen, das ist nicht unbegründet zu sagen, daran unbedingt festzuhalten.
Also das ist auf der einen Seite dieses theologische Argument des Lebens und Gott ist der Herr des Lebens und des Sterbens. Aber es gibt ja auch, ich nenne das mal ein soziologisches Argument, nämlich was für eine Kultur entsteht für Menschen. Also was für eine soziale Erwünschtheit haben wir in Deutschland? Also was ist das, wann ist ein Leben lebenswert und wann nicht mehr? Also und ich erkenne das auch aus nicht nur der Altenpflege, sondern auch aus der Gemeinde. Ich war ja 8 Jahre Pastor von vielen Besuchen, dass zum Beispiel im Alter, das hat gar nichts mit Krankheit zu tun, aber so ein Gefühl kommt, Mann, liege ich eigentlich jetzt meinen Kindern oder der Gesellschaft auf der Tasche? Was kann ich denn noch machen? Ich kann gar nichts mehr produzieren. Wann ist der Mensch was wert? Und da sind wir schon in so einer Leistungsgesellschaft, in einer Marktgesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, dass wir oft den Wert eines Menschen an dem festmachen, was er produziert, auch für die Gesellschaft. Und das ist für mich schon auch eine Frage, was für eine Kultur haben wir in Deutschland? Wann ist ein Leben lebenswert? Da können wir auf der einen Seite natürlich kommen mit dieser Nächstenliebe, aber auch eben jetzt mit dieser sozialen Erwünschtheit, dass Leute sozusagen im vorauseilenden Gehorsam sagen, ja, dann nehme ich doch Sterbehilfe in Anspruch, damit ich dieser Gesellschaft nicht weiter auf der Tasche liege. Ja. Dann geht es doch allen besser.
Ja, ja,
spart und Geld das, und so weiter.
Genau, das ist dieses Johannes-Rau-Wort. Ne? Also wie lassen wir Menschen dastehen in der letzten Lebensphase, wo viele damit zu knapsen haben mit dem Gefühl, jetzt bin ich Ballast, jetzt bin ich nur noch Ballast. Jetzt lege ich meinen Kindern auf der Tasche finanziell, seelisch, emotional der Gesellschaft und ich sehe ja Hightech-Medizin um mich herum und es kostet. Und jeder Tag kostet sehr viel und das, was ein Tag für mich lebenserhaltend Maßnahmen kostet, da könnte eine Schule in Namibia von finanziert werden oder so. Und ja, kann es das sein, dass wir, ich sag's jetzt mal, so einer kapitalistischen Optik bis zuletzt folgen, dass Menschen auf der letzten Wegstrecke das Gefühl haben, nur noch Parasiten zu sein, nur noch Nutznießer, nur noch Kostgänger, nur noch Ballast, so wenn sie doch jederzeit im Grunde uns von sich erlösen könnten, wenn sie sagen würden, dann gib mir doch die Spritze. Also müsste es nicht zu einer menschenfreundlichen Kultur gehören, dass Menschen nie Ballast sind, sondern dass sie sich getragen, geliebt, begleitet wissen, egal wie es ihnen geht, egal wie lange es dauert, egal was es kostet. Und dass das höchste Ziel ist, ihnen einen Abschied in Würde und in Ehre zu ermöglichen, möglichst schmerzarm und möglichst in der Lage, Abschied zu nehmen und für sich zu klären, was irgendwie immer noch zu klären ist. Dafür finde ich, spricht sehr viel für. Das finde ich ein sehr starkes Argument.
Ja, und ich glaube, hier müssen wir auch nochmal kurz bei dem Freiheitsbegriff bleiben. Also, wie frei sind Menschen in ihrer Entscheidung? Ja, und Mich hat das total bewegt. Ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast. Ich glaube, das war vor einem Jahr. Da gab es in den Niederlanden, da ist ja Sterbehilfe ab 12 Jahren legal, auch aktive Sterbehilfe. Und die damals 14-jährige Noah, die war 17, wo das passiert ist. Mit 14 wurde sie vergewaltigt und hat das verständlicherweise auch nicht gut verkraftet, Depressionen bekommen und hat dann mit 17 Sterbehilfe in Anspruch genommen. Ja, und das war so etwas, das ging um die Welt, glaube ich, dieser Fall. Und hat mich auch total mitgenommen, ja. Also ich habe dann so ein paar Interviews mit ihr gelesen und wie geht man damit um, ja. Und fast parallel gab es in Chile eine 14-jährige Chilenin, die hat Mukoviszidose gehabt und wusste auch, sie wird irgendwann sterben und hat dann, dort ist eher ein konservatives Gesetz, ist nicht möglich, Sterbehilfe, hat dann ein Schreiben an den Präsident oder die Präsidentin war es, glaube ich, sogar geschrieben und das wurde abgelehnt und sie musste sozusagen leben. Und beide Fälle sind so ein bisschen parallel gewesen. Ja? Also die eine konnte sozusagen auf eigenen Geist sterben, die andere durfte nicht sterben. Und das sind ja dann Dinge, die werden an der Tagesordnung sein. Ja, also, und das hat mich schon nochmal gefragt, auch diese Frage jetzt dahinter, neben der Freiheit, was macht Leben aus?
Ja.
Was ist ein Leben wert? Und ich sage es jetzt, spitze es mal zu, wann ist Leben lebenswert in unserer Kultur, in der wir sind, in unserer Gesellschaft? Und ich spitze es nochmal zu, in unseren Kirchen und Gemeinden. Also wo ist da lebenswertes Leben? Und wo haben wir nicht da auch schon so etwas, dass wir Leuten das Gefühl geben, dass sie mehr oder weniger wertvoll sind und so weiter? Also das ist, finde ich, schon eine sehr starke Frage dahinter.
Ja, und auch ein sehr schwieriger Konflikt, ne? Also da kannst du ja zwei Positionen aufmachen. Du hast von diesem Mädchen erzählt, Niederlande, diese schrecklich tragische Situation, ja, nicht furchtbare Traumatisierung, Depression. So, manche sagen, ja, hallo, seht doch mal, das ist eine zutiefst traumatisierte, ist eine depressive Phase und der Suizid ist nun mal nichts Natürliches. Kaum in der Tierwelt gehört das so zum natürlichen Verhaltensrepertoire, dass Tiere sich ums Leben bringen, sondern das ist beim Menschen, weil wir so hochkomplexe Lebewesen sind, Teil eines suizidalen Syndroms. Und es ist nicht gesund und es ist nicht die Norm und wenn der Wunsch zu leben verschwindet, ist das behandlungsbedürftig. Wir müssen im Grunde das immer als Hilfeschrei erkennen. Jeder Sterbewunsch ist ein Hilfeschrei und die Menschen brauchen Zuwendung und sie brauchen Erleichterung und Linderung und Therapie. So, und dann gibt es aber andere. Ich habe in meiner Jugend ich habe ja gern gelesen, einer meiner Helden war Jean Améry. Viel gelesen so und dann irgendwann auch mitbekommen, der hat sich umgebracht. Der war in einem deutschen Konzentrationslager, wurde gefoltert, hat schreckliche Dinge erlebt, er beschreibt sie in dem Buch auch und er sagt, er hat nach dem Zweiten Weltkrieg 30 Jahre geschrieben, Essays, Romane, gegen den Faschismus gekämpft und er sagt, ich bin jetzt in einem Alter, die Träume werden immer brutaler, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin immer wieder im Folterkeller, jeden Morgen werde ich schweißgebadet wach. Ich habe meine Bücher geschrieben, ich bin durch. Ich will nicht mehr leben und ich bin nicht krank. Ich weiß, was los war und ich weiß, ich bin traumatisiert, aber ich bin auch austherapiert. Er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben und gesagt, es ist unverschämt, von Leuten für krank erklärt zu werden, die das Glück hatten, im Sonnenschein leben zu dürfen. Er zieht für sich Bilanz und die ist ehrlich und die ist rational und die ist bewusst. Er hat sein Buch geschrieben für das Recht auf Selbsttötung und sich danach umgebracht. Und sag so einem Menschen mal falsch, das darfst du nicht oder so, wenn du liest, was er für Qualen und Foltern erlitten hat. Es ist schon eine harte Frage.
Ja, wenn wir das jetzt mal versuchen, mit in so ethische Konzepte zu bringen, dann könnte man vielleicht auf der einen Seite sagen, es ist eher so eine Pflichtenethik, also wo es um feste Normen geht und Pflichten, die sagen, du sollst nicht töten. Und auf der anderen Seite eine utilitaristische Ethik, also eine Ethik, die nach dem Nutzen fragt und die zwar nicht nur von der einzelnen Person, sondern für ganze Personenkreise oder für die Gesellschaft und sagt, nee, und da kommt man auf ganz unterschiedliche Ergebnisse. Mhm. Ja, also das finde ich auch interessant, dass natürlich wir sagen, je nachdem, in was für ethischen Kategorien wir denken, wir auch zu unterschiedlichen Antworten kommen.
Ja. Genau, und wir kommen her von einer christlichen Ethik, die sehr absolutistisch war. Sehr stark Gottes Gebot, Gottes Wille, Gottes Ordnung, egal wie die Situation ist. Also das hat es gegeben. Mhm. Augustinus hat so argumentiert, bis in die Moralethik von Johannes Paul II. Ist das sehr stark. Mhm. Ne? Das objektiv Böse kann durch keine Situation gerechtfertigt werden. Wenn Sterbehilfe objektiv böse ist, können die Qualen noch so grässlich sein. Es geht halt nicht. Die Gegenposition, eine Güterethik, wo es um das gute Leben geht, nicht um das Erträgliche, da würde man immer viel früher sagen, also Grausamkeiten zu dulden, ist selbst grausam. Mhm. Dann ist es das Menschliche, ein humanes Ende zu finden, was keinem schadet und allen Betroffenen hilft, für alle eine Erleichterung ist. Wie kann man so herzlos sein, da absolute Werte gegenüber stark zu machen? Mhm. Ich möchte nur sagen, es ist jetzt nicht so einfach, ne? Einfach zu sagen, deontologische Ethik schlecht und Güterethik, utilitaristische Ethik gut. Mhm. Ich bin zum Beispiel sehr stark für ein absolutes Gebot, du sollst nicht foltern. Mhm. So würde ich sehr deontologisch sagen. Da würde ich nicht sagen, und wenn der Geheimnisse weiß, die echt spannend und wichtig sind oder so. Ich glaube, man braucht auch absolute Tabus. So, aber man muss hier Fall für Fall schauen. Mhm. Das ist schon alles nicht so ganz einfach. So, es gibt so Sachen, wo man sagen kann, Folter, Vergewaltigung. Ich würde auch Todesstrafe sagen. Mhm. Nein, ne, würde ich schon deontologisch sagen, aus Achtung vor der Würde des Menschen. Mhm. Und dann gibt es aber die Grenzfälle, wo man mindestens beide Perspektiven braucht und schauen muss, wo es einen hinträgt.
Ja, jetzt hast du dich schön rausgeredet.
Ja, jetzt das ist die Kunst der Ethik. Ne?
So, wir biegen jetzt ja. Nein, das sollen die Hörerinnen und Hörer entscheiden.
Ethik zum selber denken.
Also heute alles unter dem Motto: Wie würden Sie entscheiden? Aber wir biegen jetzt auf die Zielgerade und ich würde jetzt nochmal gerne so ein bisschen diesen Freiheitsbegriff beleuchten. Also, wir haben jetzt mal die Argumente dafür und dagegen und wir haben uns bemüht, das sehr ausgeglichen zu machen und weil wir selbst auch, glaube ich, hin und her gerissen bin oder ich zumindest hin und her gerissen bin aber es geht ja auch jetzt nochmal ganz stark um diesen Freiheitsbegriff und da wäre für mich nochmal die Frage, wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist etwas, dieser Freiheitsbegriff, der sehr neuzeitlich ist, der in den letzten Jahren auch nochmal einen wahnsinnigen Drive bekommen hat, der sich nicht nur in diesem Thema zeigt, sondern wir könnten das fast durch die ganze gesellschaftliche Ordnung durchdeklinieren und würden überall so einen Zugewinn an Freiheit und Individualismus und Autonomie feststellen. Und jetzt sind wir natürlich mit unserem biblisch-theologischen Ansatz nicht nur in diesem neuzeitlichen Freiheitsdenken drin, sondern kommen von einem biblisch-theologischen Freiheitsbegriff. Und da wäre jetzt nochmal die Frage, wie würdest du den theologischen Freiheitsbegriff definieren, verstehen und wie würdest du ihn sozusagen anknüpfen lassen, dass er in dieser Debatte ernsthaft mitreden darf?
Ja. Ja, wir machen da in unserem Büchlein 20 Seiten zu. Ne? Die kriegt man jetzt nicht auf Twitter-Länge, aber man kann es ja probieren.
Aber wenn nicht du, wer dann? Also jetzt komm.
Ja. Ich würde zunächst auch mal sagen, wir haben immer stark betont, moderne Freiheit, neuzeitliche Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung. Wo steht das in der Bibel? Mhm. Nun, wo ist diese Idee entstanden? Im Westen, im christlichen Abendland. Und ich würde die These aufstellen, dass diese moderne Freiheit christliche Wurzeln hat, dass sie aber auch nicht identisch ist mit dem, was wir in der Bibel finden. Dass die große Freiheitsgeschichte in der hebräischen Bibel ist der Exodus. Gott befreit die Sklaven. Das ist die Grund Gotterzählung. Das ist die Matrix unseres Gottesglaubens. Wenn eine biblisch-christlicher Glaube nicht freiheitsfreundlich ist, liest er an der Bibel vorbei. So, also es geht um soziale Freiheit, es geht um äußere Freiheit, es geht um Beseitigung von Unterdrückung, es geht auch um die innere Schule der Freiheit. Wir schreiben da manches zu, dass die ganze Tora, die 10 Gebote sind eine Kultur der Freiheit. Ist keine Verbotskultur, sondern es sind Regeln und Ordnungen der Freiheit. So, neben diese soziale, politische, äußere Freiheit der hebräischen Bibel tritt im Neuen Testament die innere Freiheit. Zu Freiheit hat euch Christus befreit, Paulus. So auch diese Freiheit in einem neuen Leben, was bei Paulus ganz schlicht damit zusammenhängt, auch selbst urteilsfähig zu werden. So, Paulus sagt, manche Dinge sind so klar, da sagt er, das ist Regel und wenn du dich daran nicht hältst, ist die Gemeinde wahrscheinlich nicht dein Ort. Aber in vielen Fragen sagt er ja nun doch, ein jeder prüfe sich. Vor Gott hast du dein eigenes Gewissen, der eine ist, der andere ist nicht. Achtet einander, überachtet die Gewissensfreiheit. Also Gewissensfreiheit ist ein riesen paulinisches Thema. Gewissensfreiheit ist ein lutherisches Thema und über die Reformation wird es ein neuzeitliches und modernes Thema. Die moderne Freiheit des Gewissens, die moderne Freiheit der Selbstbestimmung ist zutiefst christlich imprägniert und wir ziehen ja auch die Linie zu den großen Freiheitsrechten der Menschenrechte. In den USA ist der christliche Einfluss völlig unverkennbar, frei und gleich geschaffen. Französische Revolution ist in ihrer Frühzeit nicht so antichristlich, wie die Leute tun. Ist einfach falsch zu sagen, als wäre die französische Aufklärung völlig unabhängig vom Christentum. Also, wir haben dieses Moment der gegebenen Freiheit in der ganzen Bibel und wir haben es in der Moderne. Es wird in der Moderne radikalisiert. So, und das Problem sehe ich da, wo diese moderne Freiheit vereinseitigt wird. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich auch Marius Müller-Westernhagens Frage aufgreifen würde, Freiheit, das Einzige, was zählt, das ist nicht das biblische Angebot. Also biblisch ist schon immer das Bewusstsein, Freiheit ist endliche Freiheit. Sie endet spätestens da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. So, du bist immer frei vor Gott, aber nicht frei über Gott. Freiheit ist gefährdete Freiheit. Menschen machen sich was vor. Menschen können in einen Freiheitswahn geraten und sich und anderen schaden. Man kann sich vergaloppieren, man kann vom Weg geraten, man braucht die Gebote als Leitplanke. Freiheit ist vernünftige Freiheit, du musst auch ein bisschen nachdenken, du kannst nicht jedem Wunsch verwechseln mit der tiefsten Stimme der Moral oder der Vernunft. Prüfe deine Wünsche, du kannst durch Wunschbefolgung zutiefst unglücklich werden, du kannst asozial werden, du kannst dein eigenes Leben zerstören, dadurch, dass du glaubst, es verwirklichen zu können. Und eine Freiheit, die das Leben nicht zur Entfaltung bringt, sondern ersticken lässt, ist halt eine komische Freiheit, weil sie die Möglichkeit der Freiheit am Ende des Tages doch auch einschränkt. So, dass biblische Freiheit, davon bin ich dann doch überzeugt, zentral und wesentlich ist im Verbund mit Liebe und Gerechtigkeit Minimum. Ja. Es ist soziale Freiheit, es ist immer Freiheit in Bindung und Freiheit, die das Bewusstsein dafür verliert, dass es auch Beziehungen gibt, Angewiesenheit, Verwobenheit mit anderen Menschen und dass Freiheit nur in Gemeinschaft, Gesellschaft, in Ordnung entfaltet werden kann, ist eben eine illusorische Freiheit. Das gehört, finde ich, so zum Grundbegriff der Freiheit. Damit ist jetzt Sterbehilfe-Debatte nicht sofort geklärt. Aber ich würde schon sagen, Ansatzpunkt, wenn die Freiheit das Einzige ist, was zählt, ist man vielleicht auf einen etwas einseitigen argumentativen Weg.
Wenn ich das nochmal in unseren großen Entwurf einordne, was du gesagt hast, dann würde ich sagen, Anti-Right und die 5 Akte, ja, wir sind im 5. Akt, wir müssen jetzt selbst entscheiden, selbst denken, haben das schwierige Thema Sterbehilfe und da war dein Plädoyer, ja, wir gucken mal, was ist denn im 3. und 4. Akt passiert, was können wir da über diese Freiheit lernen und ich finde, das hast du wirklich gut zusammengefasst und ich würde gerne das noch ergänzen mit dem 1. und 2. Akt, weil ich glaube, dass diese Freiheit, Autonomie, dieses Selbstbestimmte ein anthropologisches Merkmal auch ist in der Schöpfung. Ja, dass wir sozusagen eine Schöpfungsgabe haben, dass wir da auch schon eine Freiheit haben. Ja, dass der Mensch hineingesetzt ist und Verantwortung übernehmen darf, ja, Namen geben darf, Verantwortung übernimmt, entscheiden darf, wie diese Erde kultiviert und gestaltet wird. Ja, also und auch da wird schon deutlich, auch das hat Limits gegenüber Gott und dann auch gegenüber anderen Menschen. Ja, und ich finde, da wird schon so ein bisschen deutlich, dass Selbstbestimmtheit und Autonomie und Freiheit was ganz Wichtiges ist, dass Entscheidung dazugehört, auch wenn sie schwerfällt, dass man auch falsche Entscheidungen fällen kann, wenn man bei der biblischen Geschichte der Schöpfung bleibt und dem Sündenfall und diese Entscheidung, ja, wir essen von der Frucht und das hat Konsequenzen, also Entscheidungen setzen ja Freiheit voraus und dann auch Konsequenzen, die sie nach sich ziehen. Und das ist dann wie so, finde ich, so ein Musterbeispiel, ja, also unsere Selbstbestimmung ist immer eingebettet in einen bestimmten Kontext, in bestimmte Beziehungen, in denen wir leben, gegenüber Gott, gegenüber den Nächsten, gegenüber uns selbst und gegenüber der Natur. Und in diesen Beziehungszusammenhängen leben wir in bestimmten Limits, aber auch mit bestimmten Freiheiten der Gestaltung. Und das zeigt auf der einen Seite eine Begrenztheit, aber auch eben eine selbstbestimmte Gestaltungskraft. Ja, und das ist was, was uns begleitet dann durch den dritten und vierten Akt bis da, wo wir heute sind. Und ich finde, das ist auch beim Thema Sterbehilfe dann die Frage, wo wir stehen. Ja, also auf der einen Seite kann man das sehr persönlich und individualistisch von der einen Person oder von den engsten Personen, die da jetzt auch damit zu tun haben, entscheiden. Aber man kann es auch von einer gewissen Sozialität, einer Gemeinschaft von Menschen, von einer auch eben dieser gesellschaftlichen Frage, was ist das Leben, was ist das Lebens, was ist lebenswertes Lebens heute? All das spielt da rein und da wird diese, ja, finde ich, diese Spannung auch noch mal sehr deutlich. Ne?
Ja, und das Bewusstsein für die Spannung, das braucht es, glaube ich. Ich möchte einfach noch mal die Kraft biblischer Erzählung da stark machen. Ne? Wir haben jetzt Freiheit abstrakt. Man könnte ja fragen, ja, sagt die Bibel nicht konkret was zur Selbstbestimmung? So, jetzt alle Geschichten durchgehe, ein bisschen viel, aber einfach mal eine. Das, was am nächsten dran ist, ist ja der Tod von Saul. Saul verliert gegen die Philister, merkt das auch so. Und
gib mir das Schwert.
Sagt seinem Knappen, ne? Die werden mich hier foltern und quälen, erstich mich. Der will nicht, der hat Angst und so. Saul stürzt sich in sein eigenes Schwert, jetzt kriegt der Knecht auch den Koller, bringt sich auch um. So. Und dann geht die Geschichte weiter, 2. Samuel, da kommt da so ein Amalekiter geschlichen oder so und sieht der Saul schwer verwundet, aber lebt noch so und Saul bittet nochmal und jetzt tötet ihn der Amalekiter. Also, wir haben hier versuchten Suizid und Tötung auf Verlangen. Und das Spannende ist jetzt, und das zeigt sich auch bei anderen biblischen Geschichten von Selbsttötung. Es ist immer ein Zusammenhang von Gebrochenheit, von schwerem Leid, von schwerem Geschick und es wird nie verurteilt. Und es gibt in der Bibel so einen Zwischenraum zwischen Gutheißung und Verurteilung. Das ist nichts, wo du sagen würdest, das ist gut, das ist vorbildlich, mach es so. Es ist aber auch nichts, wo es heißt, Schande über ihn, Versager. David hört die Geschichte und er singt dann ein Heldenlied auf Saul und er lässt keinen Schatten auf Jonathan und Saul fallen. Und ich glaube, das ist die Kraft der biblischen Erzählung, dieser Zwischenraum zwischen Gutheißung und Verurteilung. Wir Christen sollten uns abgewöhnen, verächtlich, verurteilend, herabschätzend zu blicken auf Menschen in Verzweiflung. Wer nicht ahnt, was Menschen widerfahren kann, möge ganz behutsam einfach die Klappe halten und dann sagen, ich weiß vielleicht zu wenig davon. Und brauchst aber immer eine Regelung, brauchst immer ein Gesetz, nicht? Also ich nehme das hin, Verfassungsgericht ist alles Gute, das nehmen wir jetzt so. Ich hätte mir eine weniger einseitige Zuspitzung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder prüfe für sich selbst und glaube, man müsste es beides hinkriegen. Es gibt das totale, totalen Grenzbereich des Lebens, wo du keine Regeln mehr hast und im tragischen Bereich etwas finden muss, womit du und andere leben können. So, und die Grundregel des christlichen Glaubens, aber ja zur Freiheit, aber ja auch zur Fürsorge, ja zur Nächstenliebe, ja zur Partei für das Leben, das miteinander hinzukriegen, ist eine verflixt schwierige Herausforderung.
Puh, ja, jetzt, wir sind am Ende schon und Freiheit, das Einzige, was zählt. Erstmal wäre unsere Antwort, nein, nicht das Einzige, sondern Freiheit braucht den Kontext, braucht Liebe, dass sie nicht willkürlich wird, braucht Gerechtigkeit. Und auf dieses Thema Gerechtigkeit, da werden wir in 2 Wochen nochmal verstärkt eingehen. Das kam heute ein bisschen kurz. Aber ich glaube, das ist das, was wichtig ist, diese Spannungen auch möglichst lange aushalten, um dann auch natürlich in bestimmten Situationen zu Entscheidungen zu kommen. Manchmal müssen wir entscheiden, das gehört eben auch zur Ethik dazu. Und ich fand das eben auch nochmal tröstlich zu sagen, ja, in den biblischen Geschichten, die du als Beispiel gegeben hast, ja, da gab es darüber erstmal keine Verurteilung. Ja, es gibt vielleicht auch Dinge, da ist es eine Situation so, dass es auch nicht in erster Linie nur um richtig und falsch geht, sondern es ist auch um die Situation und das gemeinsame Leben und Ringen um eine Antwort geht. Ja, und ich weiß zumindest von einigen seelsorgerlichen Fällen aus der Sterbebegleitung und alles, was dazu gehört, dass das auch wirklich sehr, sehr schwer ist und auch Lebensgeschichten prägt. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, dass ich sehr dankbar bin über die Palliativmedizin und Hospizarbeit, die in den letzten 10 Jahren unglaublich an Qualität gewonnen hat und dass viele Leute das auch in Anspruch nehmen können und dass wir so auch in einer zumindest auch abgefederten Diskussion sind. Das finde ich gerade bei diesem Thema selbstbestimmtes Sterben und Sterbehilfe nochmal wichtig, so am Ende zu sagen. Aber am Ende bleibt die Frage, ja, wie würden Sie entscheiden? Wie würdest du entscheiden? Und das können die Hörerinnen und Hörer ja nur selber machen. Und dazu motivieren wir nochmal so diese Argumente durchzugehen für sich ganz alleine. Ja, was spricht dafür? Was ist dagegen? Was ist meine Situation? Auch nochmal, wo komme ich her? Was ist so meine Biografie? Was hat mich geprägt zu meiner Meinung? Und kann ich diese Meinung gerade relativ in Freiheit treffen, das passt ja zu unserem Thema, also weil ich in keiner Situation bin, die mich drängt, sondern ich kann einfach frei darüber nachdenken, hey, ich höre das hier beim Joggen oder beim Staubsaugen und kann einfach mal darüber nachdenken, Mann, wie würde ich denn entscheiden? Oder bin ich in einer Entscheidung, dass ich vielleicht gerade familiär oder im Freundeskreis tatsächlich gezwungen wird zu einer Entscheidung? Das ist dann nochmal etwas Existenzielles und nochmal was ganz anderes. Und die Freiheit ist eingeschränkt. Ja, auch bei so einer Entscheidung um die Freiheit kann ich sozusagen eine eingeschränkte Freiheit spüren. Und ich glaube, diese Unterscheidung allein ist schon ganz viel wert.
Ja, und was ich bei dem Thema schon auch wichtig und irgendwo auch sehr schön finde, wir haben eine politische Kultur, die solche Fragen im Bundestag dem Gewissen der Abgeordneten überlässt. Mhm. Also unsere PolitikerInnen können das entscheiden, ohne Fraktionszwang. Mhm. Das finde ich sehr viel wert. Und diese Kultur der politischen Freiheit spiegelt auch wieder, was uns Menschen ausmacht und was angesichts dieser letzten Fragen wichtig ist. Mhm. Für PolitikerInnen dankbar zu sein, auch zu beten, ist sicherlich eine schöne Absolut. Christliche Pflicht. Und die haben da Debatten vor sich und wir werden das verfolgen.
Genau. Und auch wir nehmen den die Gewissensfreiheit in die Konfessionen hinein und alle dürfen nach ihrem Gewissen hier auch entscheiden. Und da wünschen wir alles Gute und viel Segenskraft bei allen Nachdenken und allen Entscheidungen. Und das war's schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Es war wie immer ein großes Vergnügen mit dir. Und wir freuen uns in 2 Wochen auf das dann nicht minder spannende Thema Gerechtigkeit. Und ich bin schon gespannt, was für ein Lied wir dann haben werden.
Gerechtigkeit. Wir nehmen Vorschläge entgegen. Warten wir es
ab. Jawohl, genau. Wir hören mal, was für Lieder werden uns vorgeschlagen. Ja. Tschüss.